Was ich aber auch schön finde, wieder an der Kinderheilkunde, dass man das zeigen darf. In der Erwachsenenmedizin habe ich oft das Gefühl, da muss man hart sein und lässt nichts ran und ein Patient stirbt, ach egal, ja, das ist ja unser Alltag. Aber in der Kindermedizin darf man da mitfühlen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und in diesem Podcast stelle ich dir neue Berufe vor, damit du entweder beurteilen kannst, ob diese Jobs etwas für dich wären oder wie du einen Einstieg finden könntest. Oder du findest einfach so wie ich Menschen und ihre Leben super spannend. Dieses Interview hat mich sehr berührt. Mein Gast in dieser Folge, Vera, ist Kinderärztin in einer Klinik und sie erzählt uns berührende Geschichten aus ihrem Alltag. Wir reden über ihre Leidenschaft für Medizin und wie sie die entdeckt hat und ihren Umweg über ein Studium im Ausland, weil ihr NC nicht ausreichte. Sie erzählt uns, wie erfüllend, aber auch herausfordernd ihr Alltag ist und wie sich die Arbeit auf der Intensiv- und der Normalstation für Kinder unterscheidet. Und sie berichtet uns vom Umgang mit den Eltern der kranken Kinder und warum es so wichtig ist und auch schön ist, empathisch zu sein und auch sein Mitgefühl zeigen zu können. Viel Spaß und schöne Erkenntnisse beim Zuhören. Ich freue mich heute, die Vera hier im Podcast zu Gast zu haben. Vera hat mit meiner Schwester Christine zusammen in Ungarn Medizin studiert. Da ist der Kontakt drüber entstanden und sie ist Kinderärztin. Deshalb bin ich froh, sie hier zu Gast zu haben und mehr über sie zu erfahren. Vielen Dank, dass du da bist.
Guten Morgen, hallo.
Ja, warum hast du dich denn entschieden, Medizin zu studieren? Was hat dich daran gereizt, das zu machen?
Also eigentlich wusste ich schon immer, dass ich in die Medizin möchte. Mein Papa ist Arzt, also der Klassiker ist. Ich fand es eigentlich schon seit der Kindheit an spannend, mich mit Menschen, mit der Biologie auseinanderzusetzen. Und ja, dann hat mich der Weg da auch so irgendwie hingeführt. Es gab eigentlich auch nie so eine richtige Alternative. Also ich hatte noch mit der Psychologie so ein bisschen, hatte ich noch so ein bisschen die Idee. Aber eigentlich war schon immer klar, ich möchte das machen mit Menschen und wo ich mich auch verausgaben kann.
Verausgaben, was war dir daran wichtig?
Also, dass ich einen Job habe, wo ich wirklich alles geben kann und mich auch ganz einbringen kann. Und vielleicht, auch wenn das sehr heroisch klingt, aber die Welt so ein Stück besser machen mit dem, was man macht, auch wenn es nur in sehr, sehr kleinen ist.
Ja, schön. Ja, auch finde ich spannend, wie unterschiedlich das ist. Dass du das schon relativ früh wusstest und andere kommen halt erst später dazu. Also erst noch was anderes ausprobieren zum Beispiel. Ja. Und warum dann Ungarn?
Mein Weg war ein bisschen steiniger. Es ist ja, glaube ich, auch sehr bekannt, dass es gar nicht so einfach ist, ins Medizinstudium reinzukommen. So war es bei mir auch. Ich hatte ein Abi von 1,9 und damals, als ich mich beworben habe, war das so, dass man sich über so ein Portal im Internet, Hochschulstart nennt sich das, bewirbt. Mhm. Und dann wurde man eingeteilt. Also es gab natürlich den einen Teil, die einen Studienplatz bekommen haben über das 1,0er Abi. Dann gab es einen Teil, die über die Unis ausgewählt wurden und einen Teil, die über die Wartezeit reingekommen sind. Und dann war es so, mein Abi war halt viel zu schlecht quasi mit 1,9, um so normal von den Unis angenommen zu werden. Und man bewirbt sich dann quasi nicht deutschlandweit, sondern dieses Portal, das limitiert das schon dann immer auf 3 Unis, an denen man sich überhaupt nur bewerben darf. Und dann habe ich das erste Mal nach dem Abi mich beworben, obwohl ich wusste, ich mache erst mal ein FSJ oder ich mache mal ein bisschen was anderes, bevor ich direkt studiere. Und habe mich aber trotzdem schon mal beworben. Und dann das erste Mal war ich dann, glaube ich, bei der ersten Uni auf Platz, weiß nicht, 8.000 oder so. Und es gibt vielleicht 350 Plätze. Da dachte ich, okay. Und dann gibt es Möglichkeiten, sich quasi hochzuarbeiten, indem man eine Ausbildung macht. Es gibt den Medizinertest. Es gibt so verschiedene Dinge, wie man dann hochgestuft wird. Und dann habe ich zum Beispiel das FSJ gemacht und dann war ich dann auf Platz 7.000. Habe ich den Medizinertest gemacht und dann war ich vielleicht auf Platz 5.000. So. Also ich kam zwar näher, aber ich habe gemerkt, ob ich eigentlich auf Platz 2000 oder 8000 bin, das wird nicht klappen.
Ja.
Dann gab es die Möglichkeit, auf die Wartezeit zu bauen. Die war damals 14 Semester. Also das heißt, man hätte 7 Jahre gewartet.
7 Jahre.
Bis man überhaupt erst ins erste Semester kommt. Und eine andere Möglichkeit hätte ich, glaube ich, dann damals nicht gehabt und habe das auch noch überlegt. Und dann tatsächlich kam mein Papa dann um die Ecke mit der Idee und hat gesagt, pass mal auf, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ungarn ist, glaube ich, so der Klassiker, sage ich mal, unter Medizinstudenten, wenn man dort auch auf Deutsch studieren kann komplett. Und das auch viele machen so als Ausweg. Man muss wissen, das ist eine Privatuni, also man muss dafür zahlen. Wir haben uns dann aber tatsächlich hingesetzt mit meinem Papa, haben uns das durchgerechnet, was bedeutet das, also für die Uni zu zahlen und was bedeutet das vielleicht auch, 7 Jahre später erst ins Berufsleben einzusteigen. Und auch wenn ich hätte wahrscheinlich eine Ausbildung in der Zwischenzeit gemacht, ich hätte irgendwas gemacht, ne? Aber so viele Jahre später dann auch ein richtiges Gehalt zu haben und mit dem Einstieg ist man ja auch nicht direkt Chefarzt und verdient gut Geld. Das dauert ja auch viele, viele Jahre, bis man da ist. Und vielleicht will man auch mit einer Familie und so. Also wir haben uns haben das ausgerechnet. Dann haben wir gesehen, hey, eigentlich lohnt es sich mehr, für die Uni zu zahlen, dafür aber früher ins Berufsleben einzusteigen, als zu warten. Und das war dann eine gute Idee, weil ich wäre eine dieser Kandidaten gewesen, die dann wahrscheinlich gar keinen Studienplatz bekommen hätte, weil die Wartezeit wurde abgeschafft vor ein paar Jahren. Mhm. Ich glaube, ich hätte dann meine 5, 6 Jahre gewartet und hätte dann überhaupt gar keinen Studienplatz wahrscheinlich am Ende bekommen. Und da war ich sehr, sehr froh, dass er mit dieser Idee um die Ecke kam und dass das dann auch so geklappt hat.
Ja.
Und genau, also es gibt mittlerweile sehr viele Unis auch in anderen europäischen Ländern, die hauptsächlich auf Englisch dann auch Medizin anbieten, also in Riga, in Polen, in Tschechien, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ungarn ist wahrscheinlich noch so, dadurch, dass man alles auf Deutsch studieren kann, ist natürlich eine sehr beliebte Wahl. Und ja. Das Studium ist auch sehr gut, also es ist nicht so, dass man sich das klischeemäßig erkauft und gar nichts machen muss, sondern es ist schon, also da wird man auch schon gut getriezt, sage ich mal. Und es ist eine gute Ausbildung, muss man wirklich sagen. Und man kann viele Praktika in Deutschland machen. Und da hat man echt eine ganz gute Möglichkeit, quasi so als Plan B, wenn es nicht klappt.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch meine Schwester mal dazu interviewt. Das war eine der ersten Interviews. Wer sich das anhören möchte, ist das die Folge 14. Also da können die Hörer und Hörerinnen gern mehr dazu erfahren.
Genau, das ist ein bisschen detaillierter.
Genau. Und wolltest du von Anfang an in die Kinder- und Jugendmedizin oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt?
Das hat sich tatsächlich erst mit der Zeit entwickelt. Also anders als der Wunsch, überhaupt Medizin zu studieren. Ich wollte tatsächlich immer in die Chirurgie. Mhm. Ich bin nämlich handwerklich total begabt und ich arbeite gern auch mit Holz und mit allem. Also ich mache gern viel mit meinen Händen. Und ich fand das immer total spannend, auch zu operieren und einfach wirklich zu spüren, dass man was macht. Und ich heiße auch mit Nachnamen Metzger und dann dachte ich natürlich auch, das ist meine Berufung. Aber ich habe dann tatsächlich so erst im letzten Jahr gemerkt, da gibt es auch noch andere Sachen. Oder so vor Studienabschluss, da kamen dann auch so Gedanken wie wird das mal sein mit Familienplanung, wie sehe ich meine Work-Life-Balance. Und da habe ich dann doch alles auch nochmal anders gesehen und nicht nur den Inhalt und von dem, was mache ich den ganzen Tag, sondern auch, wie gestalte ich meinen Tag. Und wir hatten in Ungarn einen Pflichtteil des praktischen Jahres in der Kinderklinik, was man so in Deutschland nicht hat. Überraschenderweise hat mir das total gut gefallen. Also ich war die ersten 2 Wochen tatsächlich auf einer Kinderintensivstation und habe irgendwie so gar keine Erwartungen gehabt. Okay, na gut, mache ich das halt, ein paar süße Babys, okay, so, ne? Und dann hatte ich aber auch so tolle Mentoren dort, so tolle Ärzte gesehen und habe auf einmal so gemerkt, so wow, das ist ja eine total tolle Arbeit und so dankbar. Und auch die 3 anderen Wochen, die ich dann in einem normalen Kinderkrankenhaus war, es hat so, mir so gut gefallen, es waren so nette Kollegen, dass ich dann wirklich auch noch so kurz vor Ende beschlossen habe, nee, okay, das mache ich. Ja, da bin ich genau richtig und dann wird es doch nicht Chirurgie.
Ja, schön. Also hatte ich das Bauchgefühl dahin geführt quasi.
Ja, ja. Und so das so hineingeworfen zu werden und zu sagen, mach mal. Und dass man dann merkt so, hey, das ist ja eigentlich echt richtig cool.
Ja. Und dann bist du auch an die Klinik gegangen, wo du das Praktikum gemacht hattest oder noch eine andere?
Ich bin dann tatsächlich an eine andere Klinik gegangen, weil ich dann auch umgezogen bin. Und dann hat sich das so von der Entfernung her ein bisschen besser angeboten. Aber ja. Es war so von der Größe her ähnlich. Also es waren beides jetzt keine Unikliniken, sondern sag ich mal, so mittelgroße Kliniken, wo man alles versorgen kann. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst. Also beide Kliniken, wie überall, ne? Wie in jeder Arbeitsstelle gibt es da ein paar Vorteile, da ein paar Vorteile. Aber waren beides echt tolle Kliniken oder sind.
Ja, ja, schön. Und mit dem Abschluss des Studiums ist man als Mediziner ja nicht sofort richtiger Arzt in Anführungsstrichen, sondern da kommt ja noch diese Facharztausbildung hinterher, die ja auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, genau. Ja, richtig. Also man hat offiziell den Titel Arzt nach dem Studium. Man kann sich das aber so ein bisschen vorstellen, wie wenn man dann sein Abitur hat und sagt, so, ich bin jetzt, theoretisch kann ich alles machen, aber man hat halt eigentlich noch keine Erfahrung. Also man kann nicht auf einmal am nächsten Tag anfangen zu arbeiten. Und genau, in der Medizin ist es so, dass man nach seinem Studium dann automatisch die Weiterbildungszeit, also die Assistenzarztzeit beginnt. Die geht im Schnitt 5 Jahre. Und wenn ich dann anfange, zum Beispiel in der Chirurgie zu arbeiten, dann quasi zählt ab dem ersten Tag mein Timer für, das wird mir jetzt angerechnet für die Chirurgie. Oder ich gehe in die innere Medizin oder in die Kinderheilkunde. Und man arbeitet dann ganz normal im Stationsalltag oder teilweise kann man auch in der Praxis das machen. Und man arbeitet als Arzt oder als Assistenzarzt, das sind dann die Ärzte, die einem als erstes begegnen, wenn man ins Krankenhaus kommt, und sammelt dann seine Erfahrung. Und die Idee dahinter ist, dass das wie eine Pyramide aufgebaut ist. Also die Assistenzärzte sind die, die am wenigsten Erfahrung haben, deswegen fängt man an mit den Basic-Arbeiten. Und man hat aber immer nochmal eine Ebene über einem, sage ich mal, ja, mit den Fachärzten, mit den Oberärzten, das wäre die nächste Ebene. Da geht es einmal darum, die Patienten zu schützen, dass jemand, der vielleicht erst 3 Monate Berufserfahrung hat, keine wichtigen Entscheidungen alleine trifft natürlich. Dann geht es auch darum, ein bisschen uns selbst zu schützen als Assistenzärzte, weil man hat zwar viel Fachwissen von der Uni, man hat theoretisch viel gelernt, aber in der Medizin ist ja auch ganz viel Erfahrung und praktisches Wissen und so ein bisschen, ah, das habe ich schon mal gesehen, damals ging das so aus, oder oh, das habe ich ja schon mal viel schlimmer gesehen, oder aber jetzt ist es viel schlimmer als damals. Und diese Erfahrung, die hat man einfach nicht am Anfang und die muss man sich erst sammeln. Und dann hat man aber immer jemanden noch im Hintergrund, der einmal sagt, pass auf, das ist nun mal zu groß für dich oder das kannst du auch nicht wissen, ich würde das so machen, ich helfe dir mal dabei oder ich helfe dir bei dem Eingriff. Und so sind dann alle Ebenen ein bisschen abgesichert. Und die Idee dahinter ist, dass man eben 5 Jahre lang mit Supervision alles macht, um immer noch mal jemanden zu haben, ah, aber hast du auch an das gedacht oder da müssen wir aber noch an das denken. Und nach diesen 5 Jahren ist man dann hoffentlich so weit, dass man es dann alleine kann. Und nach den 5 Jahren kommt nochmal eine Prüfung, die Facharztprüfung. Und danach ist man zum Beispiel Facharzt für Kinderheilkunde, Facharzt für Chirurgie oder für innere Medizin. Und dann dürfte man auch selbstständig, ohne nochmal eine Ebene drüber, arbeiten. Man dürfte selbstständig eine Praxis aufmachen. Man kann auch selbstständig im Krankenhaus arbeiten. Einfach als Gewährleistung, okay, man hat jetzt in den 5 Jahren wahrscheinlich so viel gesehen und gearbeitet, dass man das auf die eigene Kappe nehmen kann und auch sollte.
Mhm. Ja. Wie lange bist du jetzt dabei?
Ich habe jetzt 2,5 Jahre, also so die erste
die Hälfte
habe ich jetzt rum, genau.
Ja. Und was ist so deine Einschätzung? Braucht es diese 5 Jahre oder bräuchte es eigentlich noch mehr oder weniger?
Sowohl als auch. Also am Anfang denkt man, oh Gott, 5 Jahre, das ist ja ewig. Und dann geht's aber doch auch irgendwann rum. Und ich habe jetzt auch letztens gedacht so, boah, Wahnsinn, jetzt habe ich ja bald schon Halbzeit. Und hat auch so ein bisschen Angst tatsächlich gemacht, dann zu wissen, oh, jetzt nochmal so viel und dann muss ich ja schon alles alleine wissen und entscheiden können. Und ich glaube, es ist beides. Einerseits ist es schon eine lange Zeit und ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwann sich auch bereit fühlt zu sagen, so, ja, jetzt ist es gut. Jetzt ist der Zeitpunkt auch da, aber natürlich macht es trotzdem immer Angst, auch Entscheidungen alleine treffen zu müssen oder nicht mehr zu wissen, naja, wenn ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin, dann rufe ich den Oberarzt an und der wird es schon Bescheid wissen. Oder wenn ich irgendeine Maßnahme nicht hinkriege, naja, dann rufe ich einfach den an. Und diese Rückfallebene nicht mehr zu haben, das wird bestimmt Angst machen. Hm. Weil, wenn man vor allem im Krankenhaus ist, hat man die trotzdem immer. Und auch wenn man in eine Praxis wechselt, in den meisten Fällen fängt man ja nicht direkt alleine an und übernimmt das, sondern hat dann einen erfahrenen Kollegen dabei. Und meistens ist es schon so, dass man nochmal jemanden fragen kann. Aber ja, das ist sowohl als auch, würde ich sagen.
Okay. Und gibt es da jetzt bei der Kinderheilkunde irgendwelche Vorgaben, dass man die, also zum Beispiel eine bestimmte Zeit auf der Intensivstation ableisten muss oder auf anderen Stationen?
Genau. In der Kinderheilkunde ist es so, dass es ein sehr breit gestreutes Fach ist. In der Erwachsenenheilkunde wird vieles sehr viel mehr geteilt. Da gibt es dann in der inneren Medizin den Bereich für für Kardiologie, also für alle Herzerkrankungen, dann gibt es für Gastroenterologie, dann gibt es eher die Nierenerkrankungen, wo sie dann direkt in die Nephrologie kommen. Und in der Kinderheilkunde ist es so, dass alle Kinder, egal was sie haben, erstmal zum Kinderarzt kommen. Egal, ob es was mit dem Herz ist, ob es mit der Niere, ob es einfach nur ein Schnupfen ist. Und dann gibt es dort natürlich auch Fachbereiche oder Ärzte, die sich dann später auf einem bestimmten Teil spezialisiert haben. Oder es gibt auch die Kinderchirurgie. Aber erstmal kommen alle zu dir. Und das heißt, man braucht ein sehr breites Fachwissen. Und die Hauptaufgabe in der Kinderheilkunde ist eigentlich zu entscheiden, wie krank ist das Kind? Ist das Kind krank? Hat es einen Schnupfen? Ist das Kind krank? So, dass es vielleicht mal 2-3 Tage im Krankenhaus sein muss, aber hat eine gute Prognose, wird dann wieder rausgehen. Oder ist es ein kritisch krankes Kind, nennt man. Und um das entscheiden zu können, ist vorgeschrieben, dass man mindestens 6 Monate mal auf der Intensivstation arbeitet. Die Intensivstation ist ja auch sehr speziell und auch nochmal ganz anders. Aber da geht es vor allem darum, zu sehen, wie sieht ein wirklich krankes Kind aus oder was, welche Kriterien muss man erfüllen, damit ein Kind auf die Intensivstation kommt, um dieses Spektrum einmal zu erweitern. Weil natürlich, wenn Eltern in die Notaufnahme kommen und das Kind hat 2-mal gebrochen, für das, wie sie ihr Kind kennen, ist das absolute Katastrophe. Und die denken, oh mein Gott, das Kind, oh, das ist ja so krank. Und aber um sich da nicht davon verunsichern zu lassen, sondern zu wissen, ihr Kind ist krank, aber das Spektrum von dem, wie ein Kind krank sein kann, ist noch viel, viel, viel weiter. Und deswegen kann ich jetzt da entspannt bleiben. Mhm. Und dafür muss man oder sollte man verschiedene Bereiche durchlaufen. Und diese Mindestzeit ist vorgeschrieben, weil man merkt recht schnell, es gibt ein paar Menschen, die sind so Typ Intensivstation, denen gefällt die Arbeit dort. Und manche merken so, oh, das ist gar nicht meins. Ne? Und dann je nachdem bleiben manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Aber diese Mindestzeit ist schon vorgeschrieben, um eben dieses Spektrum kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll. Ja, selbst wenn man danach sagt, oh, Intensivstation ist gar nichts für mich, ist es gut, das mal gesehen zu haben.
Ja. Und das war auch dein Einstieg, ne? Da hast du angefangen.
Ich hatte nicht direkt, also in meinem Praktikum damals, stimmt, hatte ich dort angefangen, da hatte ich so die ersten 2 Wochen. In der Klinik habe ich jetzt tatsächlich erstmal auf der Normalstation begonnen, war fast ein Jahr dort. Und bin dann eine Zeit auf die Intensivstation rotiert. So. Genau. Um quasi erstmal überhaupt zu lernen, wie geht man mit Kindern um. Und dann kommt man auf Intensiv. Das ist auch ganz unterschiedlich zwischen verschiedenen Häusern, wann man auf Intensiv kommt. Also bei uns ist so quasi die Regel, man sollte mindestens ein halbes Jahr mal da gewesen sein, um so die Abläufe zu kennen. Typischerweise geht man so nach 1 bis 2 Jahren dann in Erfahrung dann auf die Intensivstation. Es gibt aber auch andere Häuser, da kommt man erst nach 3 Jahren oder so. Also das ist unterschiedlich und hat alles Vor- und Nachteile. Ja.
Ja. Ja. Ich hatte ja auch vor ein paar Monaten die unangenehme Erfahrung, auf der Kinderintensivstation sein zu müssen mit meinem Sohn, der eine heftige Lungenentzündung gehabt hatte. Also wie war das für dich, da zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch hart ist, diese Schicksale da zu sehen. Also ich fand das selbst als Elternteil, die ja mit den anderen Kindern nichts zu tun hatte, schon teilweise hart zu sehen.
Ja, das stimmt. Also es ist ein ganz anderes Arbeiten als auf der Normalstation. Auf der Normalstation hat man einen sehr großen Durchlauf und Kinder sind krank, aber die meisten kommen und man weiß, die gehen wieder gesund nach Hause. Und auf der Intensivstation liegen vor allem Kinder, die entweder zum Beispiel wie in deinem Fall eine schlimme Lungenentzündung haben, die eine Art von Beatmung brauchen, die einfach nicht mehr selbst zureichend atmen können. Generell alle Kinder, die wichtigsten Lebensfunktionen nicht mehr alleine können, wenn sie ein Nierenversagen haben, wenn sie stark bluten, wenn sie in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind mit dem Bewusstsein oder wenn sie Überwachung brauchen mit bestimmten Medikamenten, mit bestimmten Maßnahmen und die einfach, wo man dann öfters reingehen muss und was man auf der normalen Station einfach nicht leisten kann, weil man da nicht genug Personal hat. Also das teilt sich in so 2 Teile, also einmal die Intensivstation schon für größere Kinder, wo dann auch ihr wahrscheinlich wart und es gibt noch den größeren Teil der Intensivstation ist für die Neugeborenen und vor allem die Frühgeborenen. Und in manchen, also zum Beispiel, ich bin in einer eher kleineren Klinik, das heißt, das ist alles auf einem Gang und es gibt aber auch in größeren Kliniken, da sind das dann auch wirklich 2 Abteilungen, wo dann nur die größeren Kinder sind oder auch nur die Neugeborenen. Das kommt immer
wir waren in der Uniklinik, das waren komplett getrennte Stationen, also ich habe die Furche gar nicht gesehen.
Das, ja, genau, das stelle ich mir vor, da ist es dann größer und da ist das dann auch wirklich getrennt.
Ja.
Genau, und das ist so ein bisschen, wie du beschreibst, an sich, jedes Kind wird mehrmals krank im Jahr, das ist ganz normal. Und der Anteil an Kindern, die überhaupt schon auf der Normalstation im Krankenhaus bleiben müssen, würde ich schon sagen, ist eigentlich schon eher ein geringer Anteil, dass man wirklich überhaupt mal ins Krankenhaus muss mit einem Kind. Und dann der Anteil von diesen Kindern, die dann so krank sind, dass sie sogar auf Intensivstation müssen, ist eigentlich sehr gering. Also ich glaube, wenige erleben das tatsächlich. Und deshalb verzerrt das manchmal die Wahrnehmung, hatte ich das Gefühl, auf der Intensivstation. Also ich habe schon gemerkt, dass man eben den Anteil von Kindern, wo es die halt schwer krank sind, die auch manchmal einfach wirklich blöde Schicksalsschläge erlebt haben, die sieht man ja da gehäuft. Und das verzerrt schon die Wahrnehmung ein bisschen. Also ich habe selbst noch keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon Kinder gehabt hätte, dass ich total vorsichtig mit allem geworden wäre und auch total Angst gehabt hätte, weil ich die ganze Zeit denken würde, oh Gott, was ist, wenn es jetzt so eine schlimme Lungenentzündung ist oder was ist, wenn jetzt da, wenn er da runterfällt und dann hat er einen Schädelbasisbruch. Und das merke ich schon. Und eine Sache ist ja die Arbeit mit den Kindern und die andere Sache ist natürlich die Arbeit auch mit den Eltern. Und ich finde das auch zu sehen, diese Angst der Eltern und man da ja auch einfach mitfühlt, ne, und man das sieht und auch versteht, was sie da durchmachen, das ist schon auch schwer. Ja. Und was ich aber auch schön finde wieder an der Kinderheilkunde, dass man das zeigen darf. In der Erwachsenenmedizin habe ich oft das Gefühl, da muss man hart sein und lässt nichts ran und ein Patient stirbt, ach egal, ja, das ist ja unser Alltag. Aber in der Kindermedizin darf man da mitfühlen. Und also wir sprechen auch unter uns viel darüber, dass wir sagen, oh, und so gesehen die Eltern, oh, das war so schlimm und ach, ich fühl da so mit dem Schicksal von dem Kind. Und in seltenen Fällen sterben natürlich auch Kinder. Und auch wenn das passiert, ist das für alle ganz, ganz schlimm für alle Beteiligten. Also wir weinen auch mit. Ich nehme das auf jeden Fall mit nach Hause, auch wenn man es offiziell nicht, soll man alles bei der Arbeit lassen. Aber da fühlt man wirklich, wirklich mit.
Mhm. Und
natürlich, wenn man dann jeden Tag diese Schicksale sieht, man stumpft ab mit der Zeit oder man kann damit besser umgehen, man findet seine Wege. Aber ich fand es jedes Mal schlimm und habe mitgefühlt und wäre am liebsten zu den Eltern nach Hause gefahren, hätte die umarmt und das wäre natürlich nicht professionell gewesen, aber ja, ist das schon. Und auch nach vielen Jahren, also auch bei meinen Oberärzten und Oberärztinnen habe ich gesehen, wenn ein Kind stirbt, wenn wirklich ein schlimmes Schicksal ist, wir sind da alle betroffen und fühlen mit und auch Kinder, die verlegt werden, die dann in ein anderes Krankenhaus kommen. Wir haben immer angerufen, gefragt, was ist denn jetzt geworden und wie geht's dem Kind, erzählt mal. Und da fühlt man schon mit, ja.
Ja. Also du hast jetzt gerade gesagt, das ist unprofessionell, zu den Eltern nach Hause zu fahren, ja. Und gleichzeitig habe ich es ja erlebt, wie schön es auch ist, wenn dann jemand wirklich empathisch und mitfühlend dann mit mir spricht als Elternteil. Mhm. Und das ja, dann jetzt nicht voll mitgeht und auch anfängt zu weinen, so schlimm war es jetzt bei ihm nicht, aber dann eben da Verständnis für zeigt und meine Fragen beantwortet und sich Zeit nimmt, sich kurz neben mich setzt, solche Dinge, das macht schon einen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, eben. Und das, ich glaube auch, das ist so das Besondere, dass man eben einmal die Patienten hat und die Eltern. Und natürlich, dass man mit dem Patienten ganz anders redet als mit den Eltern. Und ja, wie du sagst, also man braucht sehr viel Geduld, sehr viel Empathie, auch zu wissen, jeder, also auch die Eltern sind natürlich anders vom Charakter her. Was brauchen die? Wie komme ich am besten so an die ran? Wie kann ich ihnen auch die Ängste nehmen, die sie haben? Oder wie kann ich ihnen auch sagen, ich kann ihnen leider die Ängste aktuell nicht nehmen oder aktuell machen wir uns auch Gedanken. Und es ist gar nicht so einfach, immer die Eltern einzufangen.
Das ist auch von der Kommunikation her herausfordernd, stelle ich mir vor.
Ja, schon. Also ich glaube, da braucht man schon ein gutes Gespür auch für Menschen und vor allem darf man sich es nicht persönlich nehmen, wenn Eltern auch in bestimmten Arten reagieren. Also manche werden, meistens ist es so, wenn Kinder wirklich krank sind, also auf der Intensivstation, trifft man selten Eltern, die wirklich randalieren und sagen, was ist das hier und so, sondern die meisten Eltern tatsächlich, wenn sie merken, es wird richtig ernst, werden sie eher ruhig und man merkt, da ist Angst einfach, verständlicherweise. Und wie holt man die ab? Das ist gar nicht so einfach. Und das ist zum Beispiel auch was ich mir gerne von erfahrenen Ärzten abgucke. Weil man kann es auch nicht verschönern und sagen, ach, es wird bestimmt alles gut. weil vielleicht ja auch nicht. Und man darf keine falschen Versprechungen machen. Man darf ihnen nicht das sagen, was sie hören wollen, sondern muss ihnen die Tatsachen sagen. Aber eben auch nett oder gucken, brauchen sie vielleicht eher so eine harte Konfrontation, brauchen sie eher so ein bisschen Einfühlsamkeit, brauchen sie eher so ein bisschen sanfte Worte. Es ist gar nicht so einfach immer. Und da braucht man auch so ein bisschen Gespür vielleicht für die Menschen oder auch, in welchem Zeitpunkt erwische ich die Eltern. Ich hatte mal eine Mutter einer Patientin, also es war eine frühgeborene Patientin, Frühgeborene liegen auf 2-3 Monate oder länger dann auf der Intensivstation. Und mit der hatte ich immer die besten Gespräche nachts, wenn ich in den Nachtschichten war. Und sie war dann halt auch oft, sie konnte nachts nicht schlafen, weil sie sich immer Gedanken gemacht hat um ihre Tochter, war dann immer da. Und dann wusste ich immer, wenn sie nachts da ist und dann war alles ruhig auf der Station. Und da bin ich dann oft ins Zimmer und habe mich einfach mal so hingesetzt. Und dann kamen wir auch mal ins Gespräch. Und dann hat sie sich auch geöffnet und hat gesagt, wissen Sie, ich mache mir darum Gedanken. Und mein Partner sieht es so und ich sehe das halt so. Ich weiß jetzt nicht, wie soll ich entscheiden, was ist das Beste fürs Kind. Und dann war auch dieser Zeitpunkt so entscheidend, mit ihr nachts zu reden und nicht tagsüber, wenn alles gewuselt hat und dann ist der rein und dann kam die Schwester und dann kam die Physio und so. Und da hatte sie gar nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen, weil einfach viel zu viel Druck war und sie wahrscheinlich diese Ruhe einfach gebraucht hat. Und das ist dann auch immer interessant zu sehen, wie und vor allem wann kommt man auch so ein bisschen durch oder kann mit den Eltern reden. Das ist schon spannend auch, ja.
Ja, definitiv.
Weiß nicht, wie du das so empfunden hast. Also ich hoffe, dass ihr Glück hattet mit den Ärzten und mit den Schwestern auch vor allem.
Ja, das waren wunderbare Menschen da. Also ich bin denen so dankbar. Gerade den Schwestern und Pflegern, aber gab auch einige Ärzte, ich kann mich an eine Ärztin erinnern, dass mein Sohn musste relativ kurzfristig intubiert werden, also dass der beatmet werden musste. Und das ging alles sehr schnell. Ich hatte zum Beispiel keine Möglichkeit, mich von ihm zu verabschieden und sowas. Ich musste einfach raus und saß dann natürlich heulend auf dem Gang. Und dann kam sie halt später, als alles vorbei war. Das war auch die war eine fertige Ärztin, also die hatte die Facharztzeit schon vorbei und die kam dann raus mit einer Flasche Wasser und ein paar Taschentücher, hat sich neben mich gesetzt und mich erstmal aufgefangen. Das fand ich so schön, dass sie auch jetzt nicht irgendwie irgendjemand anders schickt, sondern sie, die das gemacht hat, die ihn intubiert hat, kam dann raus und hat mich da aufgefangen. Das Erste, was sie gesagt hat, war, glaube ich, das war gerade schlimm, oder? Also so richtig aufgenommen, was ich gerade gefühlt habe. Das fand ich wunderbar.
Ja. Ja, das fand ich auch schön. Das waren auch so Momente, wo ich dann entschieden habe, das ist, glaube ich, was für mich, dass man eben nicht klischee-mäßig in der Erwachsenenmedizin, da gibt es natürlich auch ganz tolle Pfleger und Ärzte, aber da ist dann oft, wenn ein Erwachsener intubiert wird, ja, ist jetzt intubiert, wir gucken bis morgen so und dann drehen sie sich um. Ne? Das war so der Klassiker. Klischee gibt es natürlich auch ganz anders, aber das fand ich toll. Sowas gibt es in der Kindermedizin nicht, dass man jemanden so abfertigt oder dass es ganz klar ist, so, das Erste, wenn die Akutsituation vorbei ist, das Erste, was wir machen, ist mit den Eltern reden und dafür braucht man Zeit und nicht immer 5 Minuten und dann gehen wir schnell essen oder so. Ne? Das finde ich schon schön, weil das gehört eigentlich dazu. Ja, auch wenn es nicht immer leistbar ist, aber man nimmt sich die Zeit.
Und bist du eher Typ Intensivstation oder Typ Normalstation?
Ich bin, glaube ich, eher Typ Normalstation. Also ich bin jetzt wieder zurück auf der Normalstation. Vor allem deshalb, weil ich lieber mit Kindern statt mit Babys arbeite. Also auf der gemischten Intensivstation waren vor allem Babys und Frühgeborene. Und es war super spannend. Auch alle Krankheitsbilder. Ich habe nämlich auch viele Kinder auf der Intensivstation, auch schlimme Lungenentzündungen vor allem. Und medizinisch gesehen ist es spannender, weil die Kinder natürlich kränker sind, auch wenn es jetzt ein bisschen makaber klingt. Und auch die ganzen Maßnahmen zu lernen und eben auch so dieses Mitfühlen, das war schon ganz anders. Aber was mir ja vor allem gefällt, ist, dass die meisten Kinder kommen und man sieht, sie sind krank. Und nach ein paar Tagen sieht man richtig, wie es ihnen besser geht. Also sie kommen und die hängen nur an den Eltern und weinen und sind wirklich, also man merkt, denen geht es nicht gut. Und nach 3 Tagen geht man morgens zur Visite ins Zimmer und die Kinder sitzen und strahlen einen an. Und dann zeigen sie einem ihre Spielsachen und sagen, oh, guck mal, und dann sieht man so, okay, ihm geht's besser. Und es sind viele positive Momente, die man hat. Und das war für mich auch ganz wichtig. Ich bin so ein Mensch, ich brauche das auch, dass viel Gutes in mich reinkommt.
Ja.
Und, um dann eben gerade diese schwierigen Situationen auch besser durchzustehen. Und das hat man auf der Normalstation einfach viel mehr. Also da ist ein viel höherer Durchlauf und da sind die Kinder im Schnitt vielleicht 2 bis 5 Tage im Krankenhaus. Und da hat man viele so Momente, wo man weiß, ach, das kann jetzt nach Hause gehen und es geht geheilt nach Hause. Und das ist jetzt einfach ein normales, gesundes Kind und kann zu Hause wieder spielen. Und das sind ganz viele schöne Momente und dann Eltern, die total erleichtert sind, weil jetzt geht es dem Kind wieder gut und die sich freuen und ach, danke und ach, schön. Und das war für mich ganz wichtig. Und auf der Intensivstation ist natürlich einfach der Zeitraum, bis ein Kind geht, einfach viel länger. Und dieses Bibbern auch oft mit den Leuten, das hat mich, wie gesagt, einfach emotional auch oft zu sehr mitgenommen, glaube ich. Dass ich halt auch immer, oder ich bin auf die Arbeit gefahren und dachte, oh Gott, bitte, bitte, lass es nicht schlimmer geworden sein mit diesem Kind. Und das hat mich schon auch oft mitgenommen, ja.
Ja.
Viele meiner Kollegen, also es teilt sich oft so ein bisschen auf der Intensivstation, viele, die dort, also die quasi die Intensivstation bevorzugen, die sagen, ich kann jetzt nicht mehr in der Notaufnahme sitzen und da kommen Eltern rein und sagen, oh mein Gott, Frau Doktor, stellen Sie sich vor, mein Kind hat einmal gebrochen. So, und in dem Moment für die Eltern ist es dann auch wirklich ganz schlimm, weil die haben vielleicht noch nie gesehen, dass ihr Kind gebrochen hat mit 2 Jahren und die denken, oh mein Gott, was passiert und was machen wir jetzt, ne? Und dann natürlich, wenn man am Abend davor ein Kind hat sterben sehen oder man hat es intubiert, dann denkt man sich, ist das euer Ernst so? Aber in dem Moment muss man auch die Empathie haben zu wissen, die haben das natürlich zum Glück nicht gesehen in ihrem Leben. Und für die ist das auch wirklich gerade ganz schlimm, weil die kennen ihr Kind so nicht. Und einige meiner Kollegen sagen halt, ich kann jetzt nicht mehr in der Notaufnahme sitzen und solche Kinder behandeln, wenn ich weiß, da sind wirklich schlimm kranke Kinder auf der Intensivstation, die wirklich medizinische Hilfe brauchen. Und dann ist es schwer für mich, sowas zu sehen oder dann mit diesen Eltern ruhig zu bleiben und diese Geduld zu haben. Und das ist zum Beispiel was, das finde ich, also das kann ich, glaube ich, ganz gut, dann eben zu sagen. Und dann auch eher ist das ein Beruhigungsgespräch zu sagen, keine Sorge, ihr Kind hat wahrscheinlich Magen-Darm, das darf brechen, es darf auch Durchfall haben, das ist in Ordnung, das sind die Warnzeichen. Und da habe ich mehr Spaß oder das macht mich nicht so... Was heißt wütend ist der falsche Ausdruck, aber ich habe da genug Geduld dafür. Und viele meiner Kollegen, die dann sagen, ich bin deshalb auf Intensivstation, die haben das dann nicht. Und die sagen, ich muss die wirklich kranken Kinder behandeln und nicht die vielleicht eher auch besorgte Eltern sind. Ne? Und weil das ist natürlich auch ein großer Teil der Kindermedizin, dass ja viele Eltern dann einfach überfordert sind, wenn ihr Kind krank sind. Verständlich. Ne? Und die wissen es, also sie wissen halt einfach nicht.
Ja.
Und da muss man dann auch Geduld haben und da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Und ich bin eher Typ, lieber kommt zu mir nachts ein Vater, der aufgeregt ist, weil das Kind einmal gebrochen hat, als dass ich da Kinder intubieren muss und dann diese ganzen schlimmen Schicksale für immer sehe. Und aber das ist auch, ja, das zeigt sich recht schnell. Wer ist Typ Intensivstation, wer ist Typ Normalstation? Ja.
Okay. Und bei euch ist das so, es gibt eine Normalstation und eine Intensivstation, richtig?
Ja, es gibt 2 Normalstationen und eine Intensivstation, genau.
Mhm. Okay. Also bei der größeren Klinik, wo wir waren, da gab es, glaube ich, insgesamt 8 oder Stationen oder so. Da gab es eine Krebsstation, eine Lungenstation und so weiter. Das teilt sich dann nochmal auf. Bei den etwas kleineren ist das dann kompakter, ja.
Genau, richtig. Also typischerweise gibt es die Unterscheidung Uniklinikum oder also normales Krankenhaus, sage ich mal, peripheres Krankenhaus. In der Uniklinik hat man meist verschiedene Stationen, wie du das beschrieben hast. Da gibt es dann die eine Nierenstation, die Herzstation. Da werden die Kinder auch mehr aufgeteilt. Und da, also so aus ärztlicher Sicht, natürlich ist der Vorteil in Anführungsstrichen, man sieht viel mehr Krankheitsbilder. Also oft ist es so, dass man in den peripheren Kliniken kann man viel behandeln, aber zum Beispiel wir haben keine Kinderkardiologie, also keine Kinderherzstation. Das heißt, wenn ein Kind mit einem Herzfehler geboren ist, wenn wir sehen, ein Kind hat eine Herzmuskelentzündung, die irgendwie schlimm ist, sodass der Kreislauf beeinträchtigt ist, dann verlegen wir das in ein Krankenhaus mit einer eigenen Kardiologiestation. Und dort sieht man natürlich schon viel mehr und auch viel seltenere Erkrankungen und schwerere Erkrankungen. Und das ist auch nochmal eine wichtige Entscheidung, dann will man an eine Uniklinik oder eher nicht, weil Uniklinikum bedeutet, man sieht mehr, aber natürlich braucht man dann auch mehr Wissen und dort ist das auch alles sehr viel spezifischer, also typischerweise ist man dann ein halbes Jahr auf der Kinderherzstation und es kommt man ein halbes Jahr auf die Kindernierenstation und man sieht dann immer sehr spezielles Fachwissen, aber oft ist es so, ein Kind mit Scharlach zum Beispiel einfach mal oder mit einer normalen Magen-Darm-Entzündung, das bleibt da oft, glaube ich, so ein bisschen auf der Strecke oder so. Ich meine, diese Normalstation oder in der, meistens ist es so, dass sie dann einen ärztlichen Bereitschaftsdienst haben, der erstmal die Kinder sieht und nur die Kinder, die auch wirklich krank genug sind, um ins Krankenhaus zu kommen, werden dann an diese Klinik weitergeschickt. Und das heißt, man sieht ausschließlich kranke Kinder. Und wir haben zum Beispiel, also da, wo ich arbeite, keinen ärztlichen Bereitschaftsdienst für Kinder. Das heißt, jeder kommt erstmal in die Notaufnahme. Und da ist von mein Kind hat einen Krampfanfall bis mein Kind hat seit gestern Schnupfen und ich wollte einfach mal, dass jemand guckt, ist da alles dabei. Und so dieser allgemeine Blick für die Kinderheilkunde, den, wenn man vielleicht auch weiß, ich möchte vielleicht eher mal in eine Praxis später gehen, da ist es natürlich praktisch, wenn man vielleicht eher so die Basisversorgung gut kennt und so wissen, ach, das ist jetzt ein Scharlach, das ist die Hand- und Mundkrankheit, oh, das Kind hat wahrscheinlich Windpocken und das lernt man vielleicht in so einem kleinen Krankenhaus und die natürlich auch die Akutversorgung und auch sowas wie Reanimation lernt man natürlich da auch. Aber wenn man vielleicht wissen will, wie funktioniert die Dialyse bei einem Kind, was Nierenversagen hat oder wie behandle ich ein Kind nach einer Herz-OP, das lernt man in einem Uniklinikum. Ja, und das muss man auch für sich einfach wissen, welcher Typ bin ich oder was will ich sehen, wo will ich auch hin. Und da kann man sich dann so seinen Weg ein bisschen ebnen.
Okay. Ja. Und wie läuft so dein Alltag ab? Also ich vermute, ihr habt ein Schichtsystem und wie läuft das so ab?
Genau, wir haben, wie richtig gesagt, Schichtsystem. Sowohl auf der Intensivstation, da hat man immer Schichten, also da gibt es Früh-, Spät-, Nacht. Und wir haben tatsächlich auch bei uns auf der Station Schichtsystem. Es gibt ein paar Krankenhäuser, die haben eher Dienste, aber wir haben da auch Schichten. Also im Frühdienst ist es so, unser Frühdienst geht zum Beispiel von 7:30 bis 16 Uhr. Da fängt man an mit der klassischen Visite, dass man sich jedes Kind einmal anguckt. Dann schaut man, was sind alles für Aufgaben zu tun. Also erstmal die Kinder, die nach Hause gehen können, dass man die entlässt, dass man nochmal mit denen bespricht, was haben jetzt alles gemacht, worauf müssen sie achten. Routineuntersuchungen, Ultraschalls, wenn man ein MRT hat. Also alle möglichen Untersuchungen, so die routinemäßigen, die werden im Frühdienst gemacht. Das ist da, wo man eigentlich so am meisten auch, was man plant, durchführt. Im Spätdienst ist es bei uns so, dass wir ist ein Arzt auf der Station und ein Arzt ist in der Notaufnahme, weil typischerweise am Nachmittag ist am meisten los in der Notaufnahme, vor allem mittwochs und freitags, weil dann die Kinderärzte zu haben. Und dann kommen natürlich alle oder die Eltern kommen nach der Arbeit heim und merken, oh, mein Kind ist ja krank und der Kinderarzt ist aber schon zu. Und das heißt, abends ist typischerweise am meisten los in der Notaufnahme. Und ein Arzt ist auf der Station mit allem, was irgendwie anfällt. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Infusion braucht und aber der Infusionszugang ist kaputt gegangen, ein neues Kind kommt, man muss überlegen, was braucht dieses Kind, was muss man vielleicht jetzt noch an dem Abend machen, was kann bis morgen früh warten, wenn zum Beispiel ein Kind mit Verdacht auf Blinddarmentzündung kommt, dann muss man noch an dem Abend einen Ultraschall machen und gucken, hat das vielleicht einen Blinddarm, da kann man nicht sagen, oh, wir warten mal bis morgen, machen das in Ruhe, so, das geht natürlich nicht und da macht man so alles, was so anfällt. Und bei uns im Nachtdienst oder in der Nachtschicht haben wir dann einen Arzt sowohl fürs Haus als auch für die Station und da ist auch alles, was so anfällt. Also viele kommen natürlich auch nachts, vor allem Notfälle und ansonsten haben wir auch so quasi die Vereinbarung, dass man nachts schon mal Briefe vorbereitet oder wenn es halt ruhiger ist, dadurch, dass es Schichten sind, schlafen wir nicht, sondern wir sind auch die ganze Nacht wach und arbeiten dann schon mal vor oder arbeiten irgendwelche Altakten ab. Aber meistens ist doch immer irgendwas zu tun oder vor allem Kinder, die Probleme mit der Atmung haben und typischerweise im Schlaf werden schlechter und muss man nochmal gucken, muss man vielleicht doch nochmal Blut ab, muss man irgendwie doch eine andere Beatmung und so und da hat man eigentlich immer was zu tun. Und auf der Intensivstation ist es so, da macht man auch im Frühdienst Visite, aber auf der Intensivstation ist die Tageszeit tatsächlich relativ, weil Kinder können immer krank sein und immer schlecht und man muss immer da sein und da ist tatsächlich der Unterschied zwischen was macht man Tag, was macht man nachts, ein bisschen geringer, weil auch nachts kann total Action sein und volles Programm und man ist die ganze Nacht wach mit irgendwas. Also da ist es tatsächlich uhrzeitenmäßig, ja, ist man da sehr flexibel, sag ich mal. Weil natürlich muss man zu jeder Tages- und Nachtzeit immer da sein und es gibt immer was zu tun eigentlich. Oder wenn nachts ein Kind geboren wird, was dann schlecht ist, da ist man dann da und ja.
Ja.
Da hat man eigentlich immer viel zu tun.
Ja. Ja, Und so wie ich das bei unserem Krankenhausaufenthalt mitgekriegt habe, gibt es am Anfang und Ende der Schicht immer so eine Übergabe quasi, dass dann der letzte Arzt dem nächsten dann erzählt, was los war.
Genau, stimmt, ja. Genau, Übergabe. Das kann auch ganz schön lange dauern, dass man einmal die neuen Patienten vorstellt, mit was kommen die, was hat man bisher gemacht, was sind so Probleme. Und auf Intensivstationen vor allem, wo die Patienten ja länger liegen, geht es vor allem darum, was ist neu, was haben wir geändert, warum. Das sind auch mal Momente, wo man sehr viel lernt, dass man zum Beispiel auch den Kollegen erzählt, wir haben uns das gedacht und deswegen haben wir die Infusion umgestellt und wir haben die Beatmung umgestellt. Wir müssen ein Auge darauf haben und weil jedes Kind ja auch anders ist und wenn man sie dann kennenlernt, wenn man sagt, ah, das Kind zum Beispiel neigt dazu, immer viel Schleim zu haben, deswegen musst du es öfters absaugen, wenn es mal, oder dass man sich auch so ein paar Tipps gibt, genau. Und das, je nachdem, wie viele Patienten da sind und wie krank die sind, kann das auch mal länger dauern. Also wir haben da tatsächlich immer so eine halbe Stunde bis Stunde eingeplant und manchmal geht es schneller, manchmal braucht es aber auch lange. Und genau. Die Pflege macht das auch, also die Pflege hat auch immer eine Übergabe. Ja. Da ist es so ein bisschen verteilter, weil dann meistens eine Pflegekraft eine bestimmte Anzahl von Kindern betreut und dann übergibt man sich vor allem die Kinder, die man selbst hat. Und als Ärzte hat man ja meistens alle Kinder so, die man mit betreut. Und da hat man dann einfach auch mehr, mehr Informationen auszutauschen.
Ja.
Deswegen überlappen sich die Schichten auch immer so eine halbe Stunde bis Stunde.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
Ja, genau. Okay. Und Übergabe ist auch heilig. Darf man nicht, also Übergabe ist immer heilig, da soll man im besten Fall nicht stören. Außer es ist natürlich ein Notfall.
Vor allem wurden bei uns die Eltern immer rausgeschickt, weil ja alles in einem großen Raum war. Und deshalb, wenn die Übergabe im gleichen Raum ist, dann kriegt man als Eltern ja vielleicht mit, was über einen anderen Patient besprochen wird. Deshalb mussten, wenn es möglich ist, die Eltern immer raus, was bei einem anderthalbjährigen Kind nicht immer möglich war.
Ja, das stimmt. Ja, das ist schwierig.
Ja.
Okay, ja klar. Mhm. Ja, wenn man es. Ja.
Okay. Was sind denn so für dich die herausforderndsten Momente oder Tätigkeiten?
Also entweder die Extremsituation, vor allem wenn aus dem Nichts das Notfalltelefon klingelt und man wird zu einer Reanimation gerufen. Man wird zu einem Notfall gerufen, das ist natürlich, das Adrenalin geht los und man weiß ja nie so 100%, was einen erwartet. Und aber auch auf der anderen Seite, nach einer Notfallsituation wieder in den normalen Stationsalltag oder in den normalen Arbeitsalltag zurückzufinden, da habe ich auch oft Schwierigkeiten mit. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall da habe ich in der Notaufnahme gearbeitet und da kam ein Kind, also ganz tragischer Unfall, es war wirklich ganz schlimm und was dann tatsächlich auch verstorben ist. Und es war natürlich, also für uns alle, ne, wir haben, wie gesagt, alle geweint und haben da alle mitgefühlt, waren alle total schockiert und es war schlimm. Und ich weiß noch, wie es dann irgendwann draußen an die Tür geklopft hat. Und ich habe gedacht, huch, wer kommt da? Und dann war draußen ein Vater mit einem Kind, was auch, also nicht schlimm krank war, in dem Moment für ihn schon, so dieser Klassiker, ne? Mein Kind hat seit gestern Husten und es hat Fieber und ihm geht's nicht gut und könnt ihr mal gucken. Und er hat dann von draußen geklopft, hat gemeint, wann komme ich denn endlich dran und das kann doch nicht sein und ich warte hier jetzt schon seit 2 Stunden und ne, hat sich beschwert. Wir standen da in einem Raum mit Tränen in den Augen und natürlich konnte der Vater zum Glück nicht wissen, was da drin gerade passiert ist und ich konnte ihm ja auch nicht sagen, jetzt lassen Sie mich mal, also hören Sie mal, ich habe gerade ein Kind, hier ist gerade ein Kind gestorben, ich brauche jetzt noch mal eine halbe Stunde. Konnte ich natürlich auch nicht sagen. Und da dann zurückzukommen und da dann sich nicht diesen Vater zu verurteilen, dass er gerade sich einfach auch Sorgen macht um sein Kind, weil das Kind auch krank ist. Und er sich halt gedacht hat, sag mal, haben die mich vielleicht vergessen hier oder was? Und ich sitze hier mit meinem kranken Kind, was quengelt seit 2 Stunden im Wartebereich. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich das jetzt beschäftigen soll. Das ist total blöd. Und da dann das Verständnis zu behalten und auch die Geduld, das fällt mir tatsächlich dann auch manchmal schwer. Ja. Und dann auch diesen Vater in dem Moment natürlich nicht zu verurteilen, weil er kann es ja auch nicht wissen. Das ist schwer, ja. Dann da so zu gehen, ja, in den Alltag.
Das glaube ich.
Ja.
Herausfordernd und gleichzeitig auch spannend irgendwie. Also ich finde deine Geschichten sehr spannend.
Ja. Ja, das ist so, glaube ich, Gesundheitssystem. Man sieht sehr viel und es ist spannend, auch herausfordernd, aber ja, es wird nie langweilig, das stimmt.
Ja. Und du machst es weiterhin gerne, höre ich raus.
Ja, Ja, schon. Also es gibt ja immer gute und schlechte Phasen. Ich glaube, in jedem Beruf, egal was man macht. Aber wenn man die Arbeit mit Kindern mag und wenn man so sich so dieses Positive rausholen kann aus dem Job, dann ist es schon wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Fachrichtung. Ja, doch, also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ich würde auch nicht nochmal wechseln, denke ich. Also vielen geht es so, dass sie dann auch irgendwie nach ein, zwei Jahren sagen, oh, irgendwie ist das, glaube ich, doch nicht so, was ich mir so vorgestellt habe, oder ich gucke nochmal. Aber es ist schon sehr schön und im Großen und Ganzen auch doch sehr dankbar, auch mit den Eltern, ja.
Mhm. Ja. Und ist deine Idee, in der Klinik zu bleiben oder irgendwann in eine Praxis zu gehen und eine zu eröffnen?
Tatsächlich kann ich es jetzt noch nicht 100% sagen. Also der Vorteil in der Weiterbildung in der Kinderheilkunde ist, dass man sich auch eine Praxis angucken kann. Also man hat so ein bisschen Möglichkeiten, auch was anderes zu machen. Man muss nicht die ganze Zeit im Krankenhaus machen. Das ist bei vielen anderen Fachrichtungen so, dass es vorgeschrieben ist, die 5 Jahre im Krankenhaus zu machen, um eben möglichst viel zu sehen und möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Und was ich zum Beispiel jetzt bald machen werde, ist ein sogenanntes Fremdjahr, nennt man das. Man kann also ein Jahr seiner Weiterbildungszeit auch in einer anderen Fachrichtung machen, die im besten Fall aber so ein bisschen ähnlich ist. Also zum Beispiel in der Kinderheilkunde kann man in die Kinderchirurgie gehen mal ein Jahr, um zu sagen, ich möchte mal da ein bisschen was lernen, oder ich will auch eine Platzwunde nähen können oder so. Und was ich machen werde, ist ein Jahr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gehen, was ja auch so ein bisschen ähnlich ist. Und um eben da auch nochmal so den Umgang mit den Eltern, mit schwierigen Kindern. Wir haben ein großer Teil der Kinderheilkunde sind ja auch Bauchschmerzen am Montagmorgen, bevor die Schule losgeht. Oder Kopfschmerzen abends, weil morgens wird, am nächsten Tag ist die Mathearbeit. Oder das Kind wird gemobbt und hat deshalb Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Symptomatik. Oder hatten auch Kinder, die, also wenn das im Extremfall, die ohnmächtig werden, die Krampfanfälle bekommen, einfach aus so einer psychischen Belastungssituation heraus. Natürlich ab einem gewissen Grad ist das dann der Job für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber bis zu einem gewissen Grad, wie sehen diese Kinder auch? Und wie erkenne ich das? Wie erkenne ich, hat das Kind jetzt einen Hirntumor oder hat das Kopfschmerzen, weil am nächsten Tag die Mathearbeit ist? Und das ist ja schon ein großer Unterschied. Und um da so ein bisschen so ein Feingefühl auch zu entwickeln. Und das fände ich jetzt ganz spannend. Das heißt, da werde ich auch ein Jahr einfach mal was anderes sehen. Und dann würde ich mir auch gerne in den nächsten 2,5 Jahren auch nochmal eine Praxis angucken, um auch zu schauen, ist das was für mich? Weil Kinderarztpraxis heißt eben, die Kinder sind natürlich viel weniger schwer krank. Oder wenn man sieht, oh, da ist ein Kind, was Sauerstoff braucht oder es ist krank, dann ab in die Klinik und da wird es dann weiter behandelt. Das heißt, so diese schwerkranken Kinder begleitet man in der Akutsituation zumindest gar nicht dort, sondern man hat auch viele Vorsorgen untersucht. Man sieht viele gesunde Kinder, die einfach zum Impfen kommen, zum Check-up und vielleicht halt auch den Schnupfen, den Husten. Und dann aber anschließend auch diese Langzeitbetreuung, ne? Wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird und dann diese Nachbetreuung, die hat man auch. Und da sieht man halt die Patienten groß werden. Man ist ja auch wie ein Hausarzt, ne? Und das hat halt einen anderen Charme. Aber man muss halt wissen, so diese Akutbehandlung von den, ich sag mal, spannenden Krankheitsbildern, die hat man da halt nicht so in der Praxis. Und auch das muss man für sich wissen. Man hat natürlich tolle Arbeitszeiten, man hat keine Schichten, man hat keine Wochenenden, man hat keine Nächte. Das ist ja auch immer ganz toll fürs Sozialleben. Aber davon hat man vielleicht so weniger spannende Sachen auch. Und das muss man für sich auch so ein bisschen rausfinden. Und ich bin auch ein Mensch, ich muss es machen, um zu sehen, was für mich ist. Deswegen werde ich es mir auch auf jeden Fall angucken. Und aktuell kann ich mir aber beides vorstellen. Ich könnte mir auch sagen, ach, Praxis, man hat so ein tolles Leben nebenher, aber man geht ja auch jeden Tag zur Arbeit und man will ja auch einen tollen Job haben. Und dann manchmal nimmt man eben dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, blöde Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit, Wochenenden, an Weihnachten zu arbeiten. Wenn man sagt, dafür habe ich aber einen tollen Beruf oder dafür habe ich was mich mehr erfüllt, das ist es mir dann wert, das in Kauf zu nehmen. Und da weiß ich jetzt aktuell noch nicht, wo ich dann am Ende lande, aber das ist auch das Schöne, man kann es sich offen lassen und ich könnte auch noch nach 5 Jahren Praxis sagen, ach, ich glaube, ich gehe doch wieder ins Krankenhaus und dann hat man da auch immer mal Möglichkeiten zu wechseln oder nach 10 Jahren Krankenhaus kann man sagen, ach, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich in eine Praxis, weil jetzt will ich meine Wochenenden haben. Und da hat man auch die Möglichkeit.
Ja, schön.
Ja.
Hört sich gut an.
Ja, ja.
Gibt es sonst noch was du den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest?
Also ich kann generell sagen, für alle, die sich für Medizin interessieren, dass es ein wirklich schöner Beruf ist, dass man wissen muss, dass es einem auch viel abverlangt, sowohl das Studium als auch der Arbeitsalltag. Aber am besten mal ein Praktikum machen, einfach mal gucken, ist das was für mich, kann ich auch Blut sehen, kann ich auch vielleicht eklige Sachen sehen, weil das gehört leider auch dazu. Und ist mir diese Arbeit mit Menschen, kann ich das, ne? Und auch mit kranken Menschen vor allem. Und wenn man da aber einen Mehrwert rauszieht und man merkt, hey, das ist es was und ich habe Lust auch auf einen Beruf, wo ich das Gefühl habe, ich bewege was oder ne, und ich sitze nicht da und mache meine Excel-Tabelle, sondern ich habe wirklich Kontakt und ich mache was und ich mache so einen Mehrwert, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf. Also das dann wissen. Klar, Arbeitsbedingungen sind nicht die beste. Das Gesundheitssystem, Arbeitgeber ist nicht der beste, muss man sagen. Aber inhaltlich ist es schon ein sehr schöner Bereich. Und man hat innerhalb auch des Gesundheitssystems so viele Möglichkeiten, sowohl als Arzt als auch als Pflege. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch später noch zu wechseln, nochmal einen Fachbereich, doch irgendwie eine Praxis, sich in irgendeiner anderen Art selbstständig zu machen. Also da hat man innerhalb des Bereichs wirklich nochmal ganz viele Möglichkeiten. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und es wird wirklich nie langweilig. Auch die Oberärzte, die schon seit 30 Jahren da arbeiten, die sehen immer noch Sachen, wo sie sagen, das habe ich ja noch nie erlebt oder also das habe ich auch noch nicht gehört. Und man hat auch immer was Lustiges zu erzählen am Abend.
Ja, ich merke jetzt schon, ich würde dich gerne noch weiteren Geschichten fragen, aber ich glaube, so nach 50 Minuten machen wir mal langsam Schluss. Ja. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir auch. Ich hoffe, es war was dabei.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher Beruf das für dich sein könnte und was dein eigener Traumjob ist, helfe ich dir gerne, das herauszufinden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst mit einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich dabei vorgehe, kannst du dir in der Podcast-Folge 100 anhören. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.